Ja, vielen, vielen Dank, Katharina Hiller. Vielen Dank auch Rudolf Frei. Du bist der Intendant der Vereinigten Bühne und ich glaube, alle, die hier heute sitzen, die wissen das, aber ich fand es irgendwie richtig und wichtig, euch sowieso auch nochmal ganz offiziell auch hier bei uns im Haus gleichzeitig begrüßen zu dürfen und mich auch zu bedanken im Namen des Museion, dass auch ihr an ein breites Feld von Kultur und Begegnung im Feld von Kultur glaubt. Heute Abend geht es hier um die Kunst, um Theater, um Literatur und vor allem in all dem verknüpft immer um relevante gesellschaftliche Fragen und damit beschäftigen wir uns alle. Deswegen vielen, vielen Dank für das Vertrauen und eure Neugierde darauf und die nette Einführung, Katharina. Und ich möchte auch Elisabeth Tauber an der Stelle danken, die ja die Dramaturgin des Stücks ist. Ja, und außerdem sitzt du neben mir, liebe Lea Rigo. Und du wurdest auch schon kurz vorgestellt. Und wir hatten zusammen überlegt, dass du gleich das Mikro nehmen kannst und dich kurz selbst noch mal ein bisschen vorstellst, was es nämlich heißt, wenn man sagt, deine Praxis ist sozusagen Sexual- und Beziehungsberatung und auch Trauerbegleitung. Ganz spannende Kombination. Und vorher noch mal ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch an euch, liebes Publikum. Einige von euch waren oder vielleicht alle bei dem Rundgang mit Leonie Radine eben dabei und vielleicht ist es dann für euch auch gleich nachvollziehbar, wenn nämlich in dieser Dialogrunde dann so ein bisschen die Verbindungen und Fäden auch geknüpft werden zwischen dem historischen, aber voll aktuellen Werk der Künstlerin Nicola L., dem absolut spannenden, wichtigen, wertvollen Roman und Bühnenstück nach Kim de l'Horizon und deiner Praxis. Und jetzt lade ich dich einfach kurz ein, Lea, dass du dich mal ganz kurz vorstellst, damit wir wissen, wer du bist.
Ja, danke für die Worte, für die Einleitenden. Ja, mein Name ist Lea Rigo und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, vor allem, weil ich erst seit letztem Jahr wieder zurück nach Südtirol gezogen bin. Ich war jetzt 9 Jahre in Wien, habe dort gelebt und auch meine verschiedenen Ausbildungen gemacht. Dort auch selbstständig tätig gewesen als psychosoziale Beraterin, immer mit Fokus auf Beziehung und Sexualität und jetzt seit kurzem auch in Südtirol eben selbstständig tätig als Sexual- und Beziehungsberaterin und gleichzeitig eben Trauerbegleiterin. Also ich habe so ein bisschen den Hang, mich mit Tabuthemen auseinanderzusetzen und vor allem in Südtirol diese Tabuthemen dann auch noch mehr zu enttabuisieren und Räume zu schaffen, wo diese Themen behandelt werden dürfen, darüber gesprochen werden dürfen. Also wir haben heute auch schon sehr viel über Sprache gehört, wie wichtig das ist und das ist auch in meiner Praxis sehr wichtig, eine Sprache dafür zu finden, für Emotionen, aber auch Körperempfindungen und das mache ich auch unter anderem in Bondage-Workshops, was ich auch mache, also Fessel-Workshops, wo es darum geht, auch unter anderem stereotypische Bilder, die was wir im Kopf haben von auch Geschlecht, aber auch Geschlechterperformance zu hinterfragen und anders zu verkörpern oder neu zu entdecken. Genau, und das fließt alles in meine Arbeit mit ein und auch in der Trauerbegleitung. Das steht auch im Vordergrund der Enttabuisierung von dem. Ja.
Genau, also um Tabuthemen geht es heute Abend in unserem Gespräch immer wieder mal und auch um mutige oder notwendige Lösungsvorschläge, die dann aber auch nicht immer unbedingt bequeme Lösungen darstellen. Dazu kommen wir noch und da bist du mit deiner Praxis eigentlich den Vorschlägen von Seiten künstlerischer Ausdrucksformen ganz, ganz auf gleicher Ebene, würde ich mal sagen. Nochmal kurz zu den Persönlichkeiten, die jetzt Teil sind oder Gäste sind von dieser Gesprächsrunde heute Abend. Das ist natürlich zum einen Kim de l'Horizon, nicht heute hier anwesend und trotzdem wesentlich. Du hast schon ein bisschen erzählt. Kim de Lorison ist eine junge, nicht-binäre Schweizer Autorin und eben 2022 ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis für den Roman Blutbuch, an dem Kim de Lorison 10 Jahre geschrieben hat und sozusagen aus einer queer-feministischen Perspektive einen Blick auf diese Themen, auf diese Tabuthemen legt, auf Trauma, auf das Thema des Traumas, der Geschlechterrollen, der Suche nach Identität. Es ist die Figur Kim, die sich weder als Mann noch als Frau identifiziert, die sozusagen die an Demenz erkrankte Großmutter pflegt und im Rahmen dessen in einen Dialog tritt, beziehungsweise in ein Erforschen, Erkunden der weiblichen Figuren in der Geschichte der Familie und dabei gleichzeitig nach der eigenen Körperlichkeit und Identität auch sucht. Eben Anna Stipani hat dieses Stück in ein Bühnenstück umgewandelt, was ihr dann ab dem 17.01. bei den Vereinigten Bühnen sehen könnt. Auch Nicola L., die untersuchte, wie ihr das schon mitbekommen habt, in ihrem Werk soziale Geschlechterzuschreibungen und Identitätsfragen, unter anderem also nicht so aus einer queeren Perspektive und obwohl sie absolut feministische Themen sozusagen aufgedeckt und auch sehr radikal durch die Little TV Woman und diesen gesamten vierten Stock erzählt hat, hat sie sich nie dezidiert als Feministin bezeichnet, wie andere Zeitgenossinnen des künstlerischen Schaffens, wie zum Beispiel die österreichische Medienkünstlerin und Feministin Wally Export. Bei Nicola L. war das nicht so eine Aussage und doch hat sie sich einfach immer eingesetzt für die Rechte des Menschen, die Freiheit des Menschen und natürlich Themen der Frau und auch der Gewalt an Frau. Dazu kommen wir auch nochmal. Und all dies hat auch Nicola L. Sowie im Roman von Kim de Lorison und wie in deiner Praxis, Lea, über die Auseinandersetzung mit dem Körper ganz stark thematisiert. Interessant ist, was Leonie Radine eben erzählt hat, Nicola L. ist ja eigentlich 1932 geboren, also sie lebte von 32 bis 2018 und ist eigentlich geboren als Nicole Janine Susanne Leute und hat dann sich in den 50er Jahren eben bei der École des Beaux-Arts unter anderem eingeschrieben. Und diese kleine Anekdote weiß ich von Leonie, aber die hat sie eben gar nicht verraten. Da sitzt du ja. Genau, weil nämlich, um einfach auch wirklich sicher zu sein, in diese Kunstakademie reinzukommen, hat sie einen kleinen Akt der Revolution gemacht und hat sich nicht als mit ihrem Geburtsnamen eingeschrieben, sondern hat den entgendert sozusagen und ihre Weiblichkeit verschleiert, indem sie sich Nicola statt Nicole genannt hat. Und dabei ist sie dann zeitlebens ihres künstlerischen Schaffens und auch als Persönlichkeit geblieben. Finde ich eine ganz interessante Anekdote im Rahmen dieser Geschlechter- und Genderfragen heute Abend. Genau. Ja, und Lea, als wir uns im Vorgespräch so ein bisschen eingegroovt haben, das ging aber ganz schnell und war gar kein Thema und hat Spaß gemacht in dieses Thema und in unsere gemeinsamen Fäden, hast du auch eine andere Referenz erwähnt, die für dich wichtig ist und mit der wir auch immer wieder zu tun haben und arbeiten, nämlich die amerikanische Philosophin und Feministin Judith Butler, die 1990 in ihrem Werk Das Unbehagen der Geschlechter die Gender-Theorie revolutioniert hat und erklärt hat, wir performen Geschlecht. Ja, und mit der Erinnerung auch oder anknüpfen an diese wichtige Persönlichkeit ja, widmen wir uns mal so einem ersten Kapitel. Wir haben uns so ein paar Chapter überlegt für unseren Dialog und wollen erstmal über den Kontext, also uns über den weiteren Raum, den gesellschaftlichen Kontext, den gesellschaftlichen Raum an dieses Thema annähern, nämlich der Raum, der uns umgibt und der Raum, der uns auch bestimmt, und nähern uns mal dem Begriff des Safe Space oder Safer Space an, denn das ist etwas, was alle, Kim de l'Horizon, die Kunst und du, wir suchen alle nach diesem Safe Space mit unseren teilweise prekären Themen. Nicola L. agierte in zwei Arten von Räumen zu ihren Themen von Freiheit und körperlicher Freiheit. Und auf beiden Ebenen kann man ihren Körper, das ist nochmal ganz klar geworden, auch bei dem Rundgang mit dir, Leonie, auch halt immer als einen politischen Körper begreifen. Also zum einen sind es eben gesellschaftliche Themen im öffentlichen Raum, Themen, die uns alle angehen. Da geht es auch um den kollektiven Körper. Denkt nochmal an die Codes, die sie entwickelt hat und die Protestaktionen, also diese Sichtbarkeit und ihr Ruf nach einer Haut für alle. Gleichzeitig agierte sie mit ihrem Werk im privaten, domestizierten Raum war da auch beeinflusst von Erzählungen von Frauen, zum Beispiel aus einem Frauengefängnis in Beirut, in dem sie einige Monate eben inhaftiert war und dort viele Geschichten gesammelt hat von Frauen, die teilweise inhaftiert waren, weil sie ihren Ehemann sogar umgebracht haben. Und Nicola L. aber erzählten, dass sie sich sozusagen jetzt in Haft im Frauengefängnis in Beirut sicherer fühlen als zuvor in ihrer Ehe mit dem noch lebenden Ehemann. Also es gibt aber natürlich auch diesen ironisch lustvollen Aspekt von Nicola L. in diesem domestizierten Bereich, in dem sie sich irgendwie auch emanzipiert von diesen Geschlechterfragen und zum Beispiel männliche, soft gestaltete Körperteile immer wieder so drapiert wie ein Bausatz, dass sie sich da immer wieder nach Lust und Laune auch ihre Möbelstücke selbst gestalten kann. Lea, du hast gesagt, weil deine Praxis ist eine Praxis, die dringend, also die auch bei der Frage nach dem Safe Space startet, also Safe Space, der gesellschaftliche Raum, sprich die soziale Akzeptanz bezüglich unseres Körpers, unserer Identität. Und du sagst, es gibt keinen sicheren Space, vor allem der öffentliche Raum ist kein Safe Space und vermittelt kein Gefühl von Sicherheit und sozialer Akzeptanz, sondern es ist eigentlich ist der Nicht-Safe Space der Gesellschaft eher ein Raum des Unbehagens, hast du gesagt, ist unbequem, triggert und fordert heraus. Und das ist auch in der zeitgenössischen Kunst zu. Also so, das ist auch ein Raum oft des Unbehagens, ein unbequemer Raum zu unbequemen Themen, denen wir eigentlich gerne ausweichen würden. Und die hüpfen uns dann so ad osso. Auch Kim de l'Horizon verwendet in einer auch unbequemen Art und Weise, setzt sie die eigene Erzählkunst ein in ihrem Stück. Sprache ist da oft auch unbequem und Bilder, die erzählt und geschrieben werden. Doch offenbar stellten Lea und ich gemeinsam fest, ist genau dieses Unbehagen, dieses Nicht-Safe-Space, genau darin liegt eigentlich eine Kraft. Also das ist eigentlich gar nicht negativ, fanden wir, sondern wir fanden das sehr kraftvoll. Warum ist das so, Lea?
Ja, ich würde noch voll gern was zum Safe Space und Safer Space sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass das ganze Leben kein Safe Space ist. Also wir sind immer mit Risiko konfrontiert und wir suchen nach Räumen, wo wir uns sicher fühlen können. Und ich sage immer auch in der Praxis, von, sei es bei der Traubegleitung als auch bei den Bondage-Workshops, dass wir uns in safer, also mit einem R hinten, also im Deutschen klingt das immer so ein bisschen holprig, sicherere Räume, klingt immer ein bisschen holprig, deswegen verwende ich da den englischen Begriff safer space, bewegen. Also wir möchten versuchen, so als gut geht, Risiken zu minimieren, aber wir sind ständig mit Risiken konfrontiert, beziehungsweise eben dieses Unbehagen, das was auftreten kann. Und das Unbehagen, das was auftreten kann, die Irritation von Unangenehmen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel an Geschlecht denken, wenn eine Person, die einen Geschlechterausdruck hat, wo man vielleicht Irritation spüren oder nicht genau zuordnen können, das kann vielleicht Unbehagen auslösen. Und in diesem Unbehagen drinnen zu bleiben und vielleicht dann nicht in die Bewertung zu gehen, sondern in die Neugierde und Offenheit zu gehen, das würde ich so gern mehr sehen, weil das macht auch den Safer Space aus, mutig zu sein, die eigenen Bewertungen zu hinterfragen und mutig zu sein, in eine Veränderung reinzugehen. Und deswegen, das ist auch die Kraft in dem, den Mut zu haben, das Unbehagen auszuhalten und zu schauen, okay, wo kann ich mich in dem gut bewegen vielleicht Bilder hinterfragen oder Stereotype zu hinterfragen.
Ja. Und wie machst du das, wenn du mit deinen Teilnehmerinnen, wenn die sozusagen diesen Moment des Unbehagens erreicht haben, ist das was, also erfolgt dann immer so ein Gespräch, eine Reflexion nach den Erfahrungen, die sie gemacht haben, oder unterbrechen dann Einzelne das, ziehen sich zurück und gehen mit dir ins Gespräch? Wie funktioniert das methodisch? Wie arbeitest du da?
Es ist einerseits herausfordernd, das selber auszuhalten, dass das Unbehagen und die Irritation in zum Beispiel Workshops da ist. Und da sind wir wieder bei der Sprache, das auszusprechen von, okay, da ist jetzt gerade eine Irritation da, und das zu benennen. Und ich komme immer wieder mit Englisch, aber da gibt es so einen schönen Ausdruck, name it to tame it, also sprich es aus, um es zu zähmen. Dann eben in ein Gespräch zu gehen, dann nimmst den Druck raus oft, oder es kann wieder ins Fließen gehen, und Fließen ist auch so ein gutes Stichwort, das was Kim immer wieder verwendet, das Fluide, das Fließen, und dass sich dadurch was bewegt, auch wieder bewegen, haben wir ja auch heute schon oft gehört. Und was ich auch immer gerne sage, ist, dass der Mut ist wichtig, die Neugierde, und auch zu schauen, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, so, und gehe in so eine gewisse Lernzone rein, genau. Und was wir aber vermeiden möchten, ist die Panikzone. Die Panikzone ist so die Grenze, wo wir uns nicht hinbewegen möchten, weil da, also Grenzen können auch fluide sein und dürfen fluide sein, aber es gibt dann auch Grenzen, die wir nicht überschreiten möchten. Und also man kann sich das vorstellen, also ich mag das Modell des Drei-Kreis-Modells sehr gerne, von der Innenkreis ist meine Komfortzone, dann außen herum ist die Lernzone und ganz außen herum der größte Kreis ist dann die Panikzone, wo wir uns nicht hinbewegen möchten. Genau.
Also aus dem, wenn ihr Fragen habt, einfach die Hand heben, ihr könnt jederzeit in das Gespräch mit einsteigen. Gibt es gerade eine Frage? Okay. Manchmal nicken manche, das ist auch schon schön. Das ist ja aktives Zuhören, also das hilft uns auch hier vorne.
Oder? Wir haben bei uns in den Workshops so ein Zeichen, wenn man zustimmt, macht man so. Also das kommt aus der, der Gebärdensprache, genau. Und ist dort Applaus. Wir verwenden das in unseren Workshops als Zustimmung, weil es oft schön ist, anderen mitzuteilen, ich resoniere. Und das ist auch schon wieder was, wo wir Körper verwenden, um in Interaktion zu treten, um uns auszudrücken.
Genau, ich finde nämlich, das ist total schön, dass du das jetzt gerade nochmal sagst, Lea, weil du hast schon ein nächstes Thema angesprochen, zu dem wir auch kommen wollten, du und ich. Aber vorher hast du mir auch noch was anderes gerade mit auf den Weg gegeben, nämlich nochmal diesen Aspekt der Sprache. Du hast klar gemacht, wie wichtig es ist, dass man ausspricht und dass man miteinander spricht und dass man auch eine gemeinsame Sprache findet, auch eine gemeinsame körperliche Sprache miteinander findet, aber auch darüber spricht, wo eigene Grenzen sind oder welches Bedürfnisse sind. Auch das Stück von Kim de Lorison wird immer wieder hervorgehoben aufgrund einer sehr besonderen Art und Weise des Erzählens, vor allem einer auch nicht binären Art des Schreibens und Erzählens. Und das ist eine Form der Sprache. Ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich habe die Bühnenfassung da reingucken dürfen. Ich hoffe, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, aber schon da, also da habt ihr ja wahrscheinlich viel übernommen von dieser Erzählkunst, und das ist schon eine Sprache, die einen immer wieder auch überrascht und irritiert. Also man könnte auch stolpern darüber und dann geht es plötzlich wieder weiter. Also das ist schon eine sehr spannende Art der Erzählkunst. Und was ich so interessant finde, ich arbeite seit 25 Jahren im Feld der Vermittlung, also sozusagen mit Menschen im Kontext Kunst Brücken zu schlagen, zu Themen der Gesellschaft oder Kunst zu begegnen. Und wir im Mediation-Team sehen in unserer Begegnung mit Kunst immer wieder so eine totale Kraft in der Kunst darin, dass sie oft nicht verbal ist, sondern, wie du sagst, körperlich ist, über auch stumme Impulse setzt, Körper-Raum-Beziehungen in Aktion setzt. Und das ist auch total spannend, in diesen Bereich dann ins Gespräch zu kommen. Aber oft fangen wir an mit Übungen und Begegnungen, die fast performativ sind, handlungsorientiert sind, oft nicht verbal sind, um dann nämlich ins Sprechen zu kommen, weil es ist gar nicht so einfach, miteinander zu sprechen. Fast kommt uns vor, also wir haben ja oft Leute, die sagen, so. Sind dann oft die Reaktion. Das heißt, wir müssen die auch so ein bisschen ankicken in unserer Arbeit. Und das funktioniert oft erstmal gut über die Sinne, über den Körper. Und dann kann man nach der Erfahrung irgendwie anfangen, Sprache zu bedienen. Willst du dazu noch was sagen?
Ja, also ich finde, das es passiert ja, also in dem Diskurs vom Thema Consent und verbale Zustimmung einholen, und ist super wichtig auch in meiner Arbeit, und gleichzeitig passiert so viel nonverbal und in der Realität eben, wie du sagst, passiert ganz, ganz viel nonverbal, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das mehr bewusst machen, dass unsere Körper kommunizieren und das sehr stark auch, und dass wir wieder mehr lernen, den Körper mehr zuzuhören. Also auch bei, wenn wir wieder zum Unbehagen kommen, oft gehen wir über das Unbehagen drüber und denken, ich will mich mit dem nicht befassen. Der Körper sagt dir das aber so, also ob er angespannt ist oder nicht. Und, aber man geht da gern drüber. Genau.
Okay, also müssen wir auch mehr auf das hören, was uns der Körper sagt, ne? Dass wir das auch hören. Du hast eben die drei körperlichen Raumzonen angesprochen. die Komfortzone, die Lernzone und dann die Panikzone, in der wir nicht ankommen wollen, weil da ist dann eine Ungut, eine Grenze überschritten. Kim de Lorison im Roman, im Stück Blutbuch bewegt sich immer in einem sehr schmalen Grat der Grenzen zwischen Identitäten, zwischen Geschlechterfragen, sozialen Erwartungen, auch Mut und Fragen. Und sie sagt in einem Interview, als nicht-binäre Person glaubt de Lorison natürlich nicht an die Trennung der Ebenen, glaubt eigentlich nicht an Grenzen, sondern glaubt, dass alles miteinander verbunden ist oder sein sollte und dass wir Teil, also unser Körper ist Teil eines großen Ganzen, was sich sozusagen wie so kleine Knotenpunkte an Stofflichkeit, so nennt die Autorin das, die sich zum Körper formieren, und dieser Körper und diese Knotenpunkte an Stofflichkeit sind dann wiederum auch mit allem verbunden. Und sie beschreibt die Haut des Körpers als eine durchlässige Membran. Es ist auch ganz interessant, dass wir eben bei Nicola L. Darüber nochmal erfahren haben, wie sehr sie auch kosmisch und spirituell und sehr ganzheitlich, vor allem in dieser Ibiza-Phase, im Einklang war mit Körper, einer freien Sexualität, Natur, dem Kreislauf der Dinge. Da taucht plötzlich das Motiv der Spirale auf in ihrem Werk. Ja, und Kim de Lorison spricht von der Haut des Körpers als durchlässige Membran, und wir reden hier über Grenzen, und du sagtest auch, Grenzen sind porös, fluide. Welche Formen von Grenzen, also wie durchlässig, du hast es vielleicht schon ein bisschen gesagt, aber vielleicht willst du noch mal darauf eingehen, wie durchlässig die Grenzen in deiner Praxis sind. Und welche Form von, und welche klar auch, welche auch getrennt bleiben sollen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, es ist etwas sehr Individuelles auch bei Grenzen. Jede Person hat eigene Grenzen und definiert die eigenen Grenzen anders. Bei einer anderen Person ist das eine rigide Grenze und bei anderen Personen ist es aber eine sehr poröse Grenze. Und ich glaube, es ist da auch wieder eine Frage von so Sprache, wo definiere ich meine Grenzen, welche Arten von Grenzen habe ich. Wir haben ja ganz verschiedene, also einmal die körperlichen Grenzen, aber es gibt auch zeitliche Grenzen, es gibt Ressourcen, also verschiedene Arten, und da kann sich dann auch wieder bewegen von rigide zu fluide zu porös. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz viel Selbstreflexion oder Auseinandersetzung mit sich selber braucht. Und in meinen Workshops ist es eben Teil davon, das rauszufinden, wo sind meine Grenzen und wie kann ich die benennen. Und die Erfahrung, die was ich ganz oft mache, ist, dass Personen erst im Nachhinein rausfinden, da war meine Grenze. Und das ist auch die Fluidität von Grenzen, dass wir Grenzen erst rausfinden, wenn wir in die Lernzone eben reingehen, wo wir in den Safer Space sind, um genau diese Grenzen herauszufinden, und dann aber die Person, also Personen im Workshop auch ermutigen, wo dann aber wirklich so, da gehen wir nicht hin. Und das finde ich ja ganz stark von Nicole L., vom
TV Woman.
Ja, ganz genau, weil da die ganz klare Grenze da ist. Und ich finde, das können wir sehr als Input mitnehmen für uns selber auch, dass man so klare Grenzen haben darf und dass das passt. Ja,
ja, das ist schön, dass du Nicola L. da nochmal erwähnst, weil diese kleine Little TV Woman gibt ja der ganzen Ausstellung überhaupt auch den Titel. Und wir hatten auch gedacht, das an der Stelle nochmal zu zitieren. I am the last woman object. You can take my lips, touch my breasts, caress my stomach, my sex, but I repeat it, it is the last time. Also überleg dir gut. Und so sehr sie auf Ibiza im Einklang war mit allem ganzheitlich, Körper, Natur, Sexualität, so klar setzt sie mit diesem ikonischsten Werk, das ist fast ihr ikonischstes Werk, kann man vielleicht sagen, eine ganz klare Grenze. Und wie kommt denn das, dass einmal diese Grenzen, wenn es um Körper geht, so fluide und porös sein dürfen auch oder vielleicht sogar sich komplett auflösen und dann wiederum so strikt und rigide klare Neins auch bilden und Türen schließen. Und das soll auch so sein. Irgendwie ist dieser Begriff der Grenze, der geht in verschiedene Richtungen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass eine Grenze meint, die ganz klar an die Intimität und Persönlichkeit eines Individuums geht. Das ist eine klare Grenze des Neins. Hingegen, was kulturelle, künstlerische Ausdrucksformen machen, Literatur, Theater, Kunst und auch deine Praxis, das sind eigentlich teilweise auch aktivistische, sanft aktivistische, manchmal auch radikale Sprengungen von Grenzen. Warum? Weil da geht es nicht um das Recht des Einzelnen, sondern geht es darum, dass der Einzelne in der Masse sein Recht, sein Menschenrecht nicht findet. Da geht es um das große Ganze, um gesellschaftliche Fragen. Und da offenbar dürfen, sollen Grenzen fluider sein, poröser sein, aufgebrochen werden. Und genau das macht Kultur und genau das machen künstlerische Ausdrucksformen. Und Nicola L. selbst, ihr habt es gehört, nannte eine ganz wesentliche Serie ihres Werks Penetrable, also die durften, sollten eindringen in Gesellschaft. Und sie war eine Künstlerin, die damals schon zu ihrer Zeit gesagt hat und daran glaubte, dass Kunst Gesellschaft positiv verändern kann. Das ist eine sanfte Form von Aktivismus, wie wir das auch gerade untersuchen in unserer Forschungsserie The Softest Heart, die ja 3 Jahre dauert. Und Nicola L. ist sozusagen eine ganz wichtige Stimme in dieser Serie. Die Frage, was so sozusagen abschließend unsere letzte Frage oder unser letztes Nachdenken im Gespräch sein sollte, dass wir mal angucken, welche Strategien denn die Kunst, wenn ich jetzt sage Kunst, meine ich definitiv auch einfach Literatur, Theater. Ich spreche hier von künstlerischen Ausdrucksformen und auch du, deine Praktik ist eine Kunst. Es ist eine Kunst, vielleicht darf man das so sagen. Und wir wollten einfach mal zusammen schauen, welche Strategien die bedienen, um nämlich Grenzen zu sprengen und Gesellschaft zu verändern. Also wie gesagt, Nicola L. ging zum einen auf die Straße und mit Protest Bannern in Gesellschaft ein. Sie schuf außerdem mit den penetrable Formen von radikalen Perspektivenwechseln. Wenn ich die Perspektive wechsle und in ein penetrable stupfe, was mache ich da? Ich bin eingeladen, mich der Empathie zu bedienen, die es möglich macht, dass ich mich in die Haut eines anderen, in das Ich, in das Wahrnehmen eines anderen Essere reinbegeben kann und mal meins verlasse. Das ist eine Form von Empathie, wenn man fähig ist, so einen Perspektivenwechsel zu betreiben. Gleichzeitig spielt Nicola L. mit Materialität und Stofflichkeit, wie hier zum Beispiel die soften, übereinander gestapelten, fragmentierten männlichen Teile. Ich habe mir angeguckt, ich habe das Gefühl, die sind alle männlich. Ich habe das für mich so entschieden. Das ist so, sie sitzt ja da auch wie auf einer Trophäe, auf diesem gestapelten Männersofa. Gleichzeitig aber spielt sie auch mit der fröhlichen, aber natürlich auch objektifizierten Furniture-Frau aus harten Materialien. Die sind unbeweglich und stumm gemacht und sind im Dienst, im Service. Also ich kann, die sind funktional, ich kann mich an denen bedienen. Es ist kritisch und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, aber es ist auch lustvoll und humorvoll und ironisch und spielerisch, genau. Ja, Kim de Lorison zum Beispiel glaubt da an Veränderung durch ihr nicht-binäres Schreiben, weil sie das tatsächlich als einen kollektiven Heilsprozess begreift. Das nicht-binäre Schreiben ist ein kollektiver Heilsprozess. Also auch da ist das Ziel einer positiven Veränderung in Gesellschaft und in unseren Sichtweisen. Und auch ein kollektiver Heilsprozess, das Schreiben hat was mit der Kraft der Empathie zu tun. Kim de Lorison begreift ihr eigenes Schreiben nämlich als hexische Praxis, von der sie findet, dass es sozusagen eine fast ja, ein bisschen hexische, magische Art und Weise sich in andere reinzufühlen, in einen anderen Körper, in eine andere Identität oder in eine Leserinnenschaft hineinzufühlen. Alles, was an Öffentlichkeit geht, ist politisch. Kunst zeigt sich, Theater ist auf der Bühne, Bücher sind in unseren Händen. Das sind Statements und das ist politisch und da haben wir das Spiel, die Empathie, den Perspektivenwechsel. Wir können das annehmen, das sind konkrete Handlungsvorschläge, das sind Vorschläge. Wir können lernen davon künstlerischen Ausdrucksmitteln und können die selber praktizieren. Wie ist das in deiner Praxis, Lea, mit dem Verändern von Gesellschaft? Weil auch du bedienst das Feld der Empathie und des Rollenwechsels, beim Bondage, der Geschlechterrollenwechsel auch. Du spielst im Wechsel von Dominanz und
Hingabe
bei Bondage auch. Machst auch sozusagen davon aktivistisch sozusagen Geschlechterrollen und Stereotype-Muster aufzubrechen und hast zum Beispiel auch bei unserem Gespräch die Sexarbeiterin Christina Marleen zitiert, die ihren Beruf, ähnlich wie Kim de Lorison, als sozial relevante Heilsarbeit und Friedensarbeit begreift. Wie kann deine stille, verborgene, intime Arbeit, die nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, trotzdem Gesellschaft verändern?
Ja, also die Bondage-Workshops finden zwar nicht öffentlich statt, aber in kleinen Rahmen, in Gruppen. Und da passiert ganz, ganz viel Veränderung, die meistens auch nach außen getragen wird. Einmal, was ich glaube, die Veränderung ist in der Begegnung von Menschen, die einen Körper haben. Und wo eben auch mit dem Thema Macht eigentlich sich auseinandergesetzt wird auf einer ethischen Art und Weise. Also wenn wir an Geschlecht und Gender und die Ungleichheit an Geschlechter denken, spielt auch Macht immer eine Rolle. Und ich finde, das Feld von Bondage gibt Raum genau mit dem Thema, den Perspektivenwechsel einzunehmen, von Macht als etwas zu sehen, das was Verbindung sogar schaffen kann, wenn es sehr klar definiert ist, wer sozusagen welche Rolle einnimmt. Und bei den Rollen, also man hat vielleicht das Bild, dass Dominanz aktiv ist und Hingabe passiv. Ich spreche in meinem Workshop nicht von aktiv und passiv, weil auch die Hingabe sehr aktiv ist. Also da haben wir jetzt keine Trennung von eben den binären aktiv und passiv, weil beide Teile, Dominanz und Hingabe, aktive Teile sind. Und schon nur mal der Perspektivenwechsel, also wir reden auch nicht von Macht über wen, sondern Macht mit wem gemeinsam. Und dass da schon so was Fluides eigentlich passiert und auch eben das Aufbrechen von, wenn wir jetzt wieder in den binären Binaritäten sind, Mann ist immer aktiv und Dominanz, Frau ist immer passiv und sich hingebend, dass wir versuchen, es wirklich aufzubrechen und Raum, verspielt Raum zu geben, die verschiedenen Rollen einzunehmen und die Qualitäten in sich zu finden und zu merken, das sind Qualitäten, die jede Person in sich trägt und dass das nichts mit Geschlecht zu tun hat, sondern dass es eine Performance ist. Und da kommen wir wieder zu Judith Butler, die sagt, dass wir Geschlecht performen und wir performen auch in den Rahmen, ob wir jetzt dominant sind oder hingebungsvoll sind. Das ist auch eine Performance, in der wir uns authentisch mit unserem Körper reinbegeben können und dass sich's dann nicht mal wie Performance anfühlt, sondern in dem Moment wirklich auch authentisch anfühlt und da vielleicht eben wie die von Nicole, die Penetrables, ich kann nicht Französisch, aber genau das, wo man die Empathie dann hat und das dann wirklich verkörpert und da ist der Körper wieder ein wesentlicher Teil davon. Und das, was in meinen Workshops wahrnehme, ist, dass Personen auch die Feedbacks, die ich bekomme, dann sagen, boah, außerhalb von einem Workshop haben sie dann ganz ein anderes Verständnis für die, fürs eigene Bewusstsein, von eigenen Körper, von der eigenen Performance sozusagen. Ja.
Also ihr merkt, unser Dialog deckt bestimmte Themen, Tabuthemen auf und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, Unbehagen ist eigentlich kraftvoll, Räume des Unbehagens sind kraftvoll, Macht kann auch ethisch praktiziert werden und gleichberechtigt sein und etwas Schönes sein. Ein Trauma kann, ein persönliches Trauma kann in Kreativität umgesetzt werden, indem 10 Jahre lang an einem Roman geschrieben wird, der dann sogar in ein Bühnenstück umgewandelt wird und den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Deswegen ist es tatsächlich immer alles eine Frage der Haltung. Und ich bin so dankbar, dass ihr auch heute Abend hier seid und dass wir immer wieder ja, diese Möglichkeit in dieser Welt heute auch sehen und erfahren dürfen, dass man Dinge tatsächlich, man kann Ereignisse und Tatsachen oder auch gesellschaftliche Reaktionen nicht immer ändern, aber wir können an unserer Haltung was ändern, sogar in Bezug auf Reaktionen, die uns entgegenpoltern und dann ändert sich mit der Zeit vielleicht auch was. Die Frage ist, ob ihr jetzt noch Fragen habt.